Dazu begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert aus dem Studio in Ulsbach hier im Südwesten von Deutschland in der Nähe von Straßburg. Heute empfange ich Sie mit folgendem Thema. In unserer Sendereihe zum Basiskurs zum ganzheitlich seelsorgerlichen Begleiter kommt heute der vierte Teil. Da geht es von der gottgewollten Selbstliebe zur Nächstenliebe, sich selbst lieben lernen. Offensichtlich ist das ein Thema und offensichtlich gibt es da auch einen großen Bedarf, sich selbst lieben zu lernen. Ich freue mich, dass ich verbunden bin mit unserem Gesprächsgast aus Birkenfeld bei Karlsruhe, mit Walter Nitsche. Einen wunderschönen guten Morgen an Sie.
Ja, einen schönen guten Morgen, Frau Engert, liebe Zuhörerinnen und Hörer.
Sie sind Ausbildungsleiter der Arbeitsgemeinschaft Seelsorgerlicher Berater und Sie haben genau diesen Basiskurs entwickelt, nämlich zum ganzheitlich seelsorgerlichen Begleiter. Und Sie haben uns auch Teile daraus zur Verfügung gestellt, sodass wir diesen Kurs also auch hier on air beim Radio mit Ihnen machen können, Ihnen anbieten können. Viel ausführlicher kann man das dann natürlich auch dann noch direkt machen, wenn man das als Seminar angeht. Aber heute sind wir erstmal so verbunden. Ja, und Ihnen geht es darum, es geht eigentlich nicht nur darum, jetzt Menschen auszubilden für die Seelsorge. An erster Stelle steht auch immer, der eigenen Person auch dazu zu verhelfen, zu dem zu werden, wie Gott sie geplant hat, wie Gott sie gesehen hat. Also das, was man unter echter Selbstverwirklichung in Anführungsstrichen vielleicht verstehen kann, sich zu dem entwickeln, das Potenzial entwickeln, was in mir steckt. Und da geht es immer erstmal auch die Annahme, um die Liebe, um die Wertschätzung meiner selbst, bevor ich das an andere weitergeben kann. Genau, und heute sind wir da mitten vielleicht im Kernthema schon drin, nämlich das Gebot der Nächstenliebe. Ja, das ist ja so das Herzstück des christlichen Glaubens. Da heißt es eben, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Und das steht gleich an zweiter Stelle nach der Liebe zu Gott, die uns aufgetragen ist. Und ja, dieser Dreh- und Angelpunkt eines erfüllten Lebens, wenn ich das mal so sagen kann, offensichtlich wird das allzu oft zum Stolperstein, ja, wenn nicht zur Falle, die Nächstenliebe irgendwann sogar manchmal unmöglich macht. Nämlich dann, wenn man im Burnout oder in der Depression steckt, weil man vor lauter Nächstenliebe ja vielleicht vergessen hat, den eigenen Liebestank zu füllen oder weil einfach da Blockaden vorliegen oder auch innere Verletzungen. In der letzten Sendung ging es ja darum, um die innere Persönlichkeit, wenn das Kindliche in uns verletzt wird und wenn es nicht geheilt wird, dann wird es kindisch. Ja, aber woran liegt es denn nun, dass die Liebe zu sich selbst vielleicht auch oftmals mit blindem Egoismus verwechselt wird und die Selbstliebe deshalb vielleicht auch in besonders motivierten, ehrgeizigen christlichen Kreisen einfach mal so beiseite geworfen oder verworfen wird? Ja, aber kann ich denn zu anderen unentwegt gut sein, wenn ich mit mir selber nicht gar so gut umgehe? Mag ich mich eigentlich selber? Kann ich mich an mir freuen? Kann ich mir etwas gönnen? Habe ich ein Selbstvertrauen? Habe ich eine Selbstachtung? Schätze ich mich selber? Es gibt da Studien, die haben ergeben, dass 83% der befragten Frauen ein mangelndes Selbstwertgefühl haben. Bei Männern ist das nicht so stark ausgeprägt. Offenbar gibt es zwischen diesem Wissen, ein von Gott geliebtes Kind zu sein und eben diesen Glaubenssatz auch mit Leben zu füllen und daraus erfüllt zu leben, ja, da steckt wohl ein himmelweiter Unterschied dazwischen. Und das wollen wir heute ein bisschen beleuchten. Herr Nitsche, vielleicht eingangs die Frage kurz, bevor wir dann zum Vortrag kommen, wird die Selbstliebe vielleicht auch biblisch eher vernachlässigt, da man sie irgendwie auch in christlichen Kreisen allzu selbstverständlich voraussetzt und gar nicht mehr meint, man muss sie so eigentlich thematisieren?
Ich finde es wirklich ein Trick des Feindes Gottes, des Diabolos, dass die Selbstliebe eben missverstanden wird. Und deshalb müssen wir erst den Begriff dann klären und dann sehen wir, dass sie tatsächlich zu kurz kommt. Aber die Selbstliebe, die Gott will und die geboten ist, und die sogar Voraussetzung dafür ist, dass ich gesund eine Nächstenliebe praktizieren kann, denn auch die wird oft verkannt. Es gibt nämlich die bedürftige Nächstenliebe. Das heißt, man liebt den Nächsten, weil man sich dadurch Wert, Selbstwert und so weiter erhofft, ein freundliches Lächeln Gottes dabei und so weiter und so fort. den Nächstenliebe, die aus einer gesunden Selbstliebe überfließt. Und das ist eine souveräne Liebe. Da geht es wirklich dann um den anderen und nicht um mich selbst. Und natürlich ist der Grat hier sehr schmal, aber ich denke, am Ende der Sendung werden wir hier etwas klarer blicken.
Ja, dann steigen wir doch gleich einmal ein in dieses christliche Herzstück oder Herzstück des christlichen Glaubens, von der gottgewollten Selbstliebe zur Nächstenliebe, sich selbst lieben lernen. Sie hören jetzt einen Teil aus diesem Basiskurs zum ganzheitlich-seelsorgerlichen Begleiter, einen Vortrag von Walter Nitsche. Und im Anschluss daran haben Sie dann auch die Möglichkeit, sich direkt mit Ihren Fragen hier zu Wort zu melden, direkt mit Walter Nitsche ins Gespräch zu kommen. Sie können uns dann erreichen nach dem Vortrag unter der 089-517-008-008. Das ist die Hörernummer, die ich dann nach dem Vortrag auch noch einmal durchgebe. Ja, jetzt geht es erstmal los mit Walter Nitsche.
Matthäus 19, Vers 19. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir verlassen so langsam den theoretischen Teil, um zum praktischen Teil überzugehen. Aber auch hier bedarf es erst einer Definition. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du sagen hörst, ja, wir leiden heute vor allem auch unter fehlender Selbstliebe. Ich kann euch sagen, ich früher reagiert habe, dieses Geschwätz, ja, von denen, die sich immer nur um eigenen Puls haben. Wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann müssen wir auch die Definition von Liebe ernst nehmen. Wir werden das beim Beziehungsseminar dann ganz praktisch miteinander durchexerzieren. Aber die Definition von Liebe bereits heißt, Liebe bedeutet, die wahren Bedürfnisse des anderen zu erforschen und zu stillen suchen. Unterstreichung, die wahren Bedürfnisse. Das heißt, wenn ich die wahren Bedürfnisse, also die Bedürfnisse, die Gott ins Herz des Menschen gelegt hat, nämlich, dass er zu dem werden soll, wie Gott ihn geplant hat, wenn ich die Bedürfnisse treffe, wenn ich einen anderen Menschen dazu unterstützen kann, zu dieser Erfüllung zu kommen, dann liebe ich ihn, ganz praktisch. Das heißt, ich suche das Beste für ihn. Wir werden sehen, dass das ein ganz großer Unterschied ist. Diese Gesinnung der Liebe und ein Verliebtheitsgefühl. Das ist meist ich-bezogen. Huch, ich bin verliebt. Und dann kann ich die größten Zwangsbeglückungen starten. Die empfindet der andere gar nicht als Liebe. Also Liebe hat ein Ziel. Eine echte Liebe, so wie Jesus Christus uns vollkommen liebt, hat unser wahres Bedürfnis nach Erlösung, nach der Gemeinschaft, nach Gott, die richtig möglich ist, erst nachdem er ein vollkommenes Opfer auf Golgatha vollbracht hat. Das hat er gesehen. Aber ist er mit Halleluja-Gefühlen nach Golgatha marschiert? Oh nein! Das war sogar gegen das Gefühl, aber es war reine Liebe, die wahren Bedürfnisse erforschen und zu stillen suchen. Also wir werden das konkret noch miteinander bewegen. Aber wenn wir uns jetzt am Anfang nochmal das festhalten, lieben heißt, die wahren Bedürfnisse des anderen zu erforschen und zu stillen suchen. Und wenn ich bei dem anderen Bedürfnisse befriedige, die hat er gar nicht, dann ist das eine Zwangsbeglückung, eine Fehlbefriedigung und das wird von demjenigen nie als Liebe empfunden. So, ihr Lieben, und dann heißt die echte, gottgewollte Selbstliebe genau dieselbe Definition. Sich im Sinne Gottes selbst zu lieben, bedeutet, die wahren Bedürfnisse, die Gott mir ins Herz gelegt hat, zu erforschen und zu stillen suchen. Selbstsucht, Egoismus, Ichsucht, ist der Versuch, unwahre Bedürfnisse zu stillen. Fehlgeleitete Bedürfnisse in meinem Herzen, pervertierte Bedürfnisse, die zu befriedigen. Das ist Egoismus, das ist Ichsucht. Und die wahre Selbstliebe, die schützt einem sogar vor Egoismus und öffnet nicht die Tür für Ichsucht, ganz im Gegenteil. Und so müssen wir das verstehen. Und wenn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ich glaube nicht an die Auslegung, dass er damit sagt, ja, du liebst dich sowieso so arg, lieb deinen Nächsten wenigstens auch so. Nein, wir werden feststellen, wir lieben uns gar nicht. Denn Selbstliebe muss auch gelernt werden. Dann geht es um die wahren Bedürfnisse, die Gott selbst uns ins Herz gegeben hat. Und so, wenn wir jetzt von dieser gesunden, gottgewollten Selbstliebe sprechen, ihr Lieben, dann meinen wir diese Definition. Und diese wahrhaftige Selbstliebe, die führt nämlich zur wahrhaftigen Nächstenliebe, zu unserem Bild mit dem Glas zurückzukommen. Wenn ich lerne, mich selbst nach Gottes Willen zu lieben, dann wird mein Glas überfließen, dann kann ich den Nächsten auch von Herzen lieben, weil ich mich selbst lieben gelernt habe. Im Gegensatz, Selbstverachtung führt zur Menschenverachtung. Und Selbstsucht, diese Ich-Sucht, die führt zu Gefälligkeitssucht, zu Menschenabhängigkeit, bis hin zu Menschenfurcht, Machtmissbrauch und dergleichen. Also Selbstliebe, die vom Schöpfer selbst ins Herz gelegten, wahren Bedürfnisse beim Ernst zu nehmen, erforschen, zu stillen suchen. Und deshalb sagt der Psalmist im Psalm 37, Vers 4, habe deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Und innerhalb des Wachstumsprozesses eines Menschen muss er lernen, die wahren von den falschen Bedürfnissen seines Herzens zu unterscheiden. Und indem mein Bewusstsein mit meinen inneren Persönlichkeitsanteilen in Kontakt kommen und kommunizieren kann, gelingt es, die wahren Bedürfnisse des Herzens kennenzulernen. Es ist also eine sehr existenzielle Aufforderung, ihr Lieben, unseres Gottes, sich ganzheitlich zu lieben und vollständig zu werden. Gerade der kindliche Anteil unserer inneren Persönlichkeit muss endlich wertgeschätzt, beachtet, wahr und ernst genommen werden. Dies gehört zur Voraussetzung, um eine vollständige Persönlichkeit zu werden. Selbst lieben zu lernen, was heißt das praktisch, wie kann man das beginnen? Mit den von Gott gegebenen Sinnen. Und da steht als Grundsatzvers 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 4. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, wenn es mit Danksagung genossen wird. John Eldred schreibt, dass Genuss und Schönheit die Fußabdrücke der Schöpfungsherrlichkeit und Liebe unseres Gottes sind. Also wir leben in einer gefallenen Welt und sich selbst lieben, auch der Zugang langsam zu eröffnen zu unserer inneren Persönlichkeit, können wir beginnen mit einfachen Schritten, sich selbst lieben durch Sinnesorgane im Sinne von 1. Timotheus 4,4. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, wenn es mit Danksagung genossen wird. Also beginnen wir mal, was haben wir Sinnesorgane? Augen. Da gibt es visuelle Eindrücke. Wir können hier in dieser wundervollen Umgebung des Nordschwarzwaldes ja aus dem Haus rausgehen und befinden uns gleich in schönen Landschaften. Und ich kann durch diese schöne Landschaft gehen, durch diese Natur gehen, durch die Schöpfung unseres Gottes gehen und die einfach wahrnehmen. Punkt. Mit Danksagung genießen heißt aber, den Schöpfer jetzt mit einzubeziehen. Praktiziert mal das, ihr werdet den Unterschied merken. Also nicht vorm Haus, oh, sind das schöne Rosen, so farbig, sondern mit Danksagung genießen heißt, Gott, bist du farbenfroh. Gott, musst du voller Schönheit sein. Wow, bist du genial, dass du sowas erdenkst, dass du sowas erschaffst. Heute Morgen ist so ein Eichhörnchen rumgesprungen. Das kann man mit Danksagung genießen. Ja, wie sich das bewegt hat. Schöpfer, hast du ideale Ideen? Ja, du musst auch humorvoll sein. Ja? Voller Schönheit, also ihn mit einbeziehen, mit Danksagung genießen. Eine schöne Gegend, die ihr liebt. Meine Frau und ich gehen gerne im Stadtgarten in Karlsruhe spazieren. Die geben sich sehr viele Mühe. Und jede Jahreszeit, andere Pflanzen. Und gerade im Frühjahr müssen wir manchmal sagen, Mensch, schau mal, ist Gott verschwenderisch. Manche Sträuche, die blühen nur eine Woche. Dann fallen diese Hunderten von Blüten ab. Ist Gott verschwenderisch. Schönheit mit Danksagung genießen. Wisst ihr, was geschieht? Erstens, deine Seele tut das gut. Und zweitens, dein Herz wird automatisch zur Anbetung geführt. Du freust dich über diesen Gott. Landschaft mit Danksagung genießen. Malerei, visuelle Eindrücke. Auch ein schönes Gesicht. Ups, jetzt erschrecken einige. Nee? John Eldredge schreibt, du kannst eine Landschaft bewundern, ohne sie gleich kaufen zu müssen. Mit Danksagung genießen heißt nicht, ins Begehren zu fallen. Ganz im Gegenteil. Wir werden darauf noch zurückkommen im Lauf dieser Woche, wenn es um eine gewisse Konditionierung geht, die wir auch ablegen dürfen. Also alles, was ist schön anzuschauen. C.S. Lewis, dieser Literaturprofessor oder Historiker, ehemaliger Atheist und Oxford-Professor, der wirklich zum Glauben kam, auch wenn man das bezweifelt, in seiner Biografie überrascht von Freude. Das hat ihn gepackt, also nicht durch Leid und Not zum Herrn gehämmert, überrascht von Freude. Und C.S. Lewis, der geht dieser Frage nach, diesen Fußabdrücken der Schöpfung unseres Gottes. Man sagt, wenn man tatsächlich ins Wort Gottes schaut, vor unserem Gott ist so viel Freude. Was muss das für eine Persönlichkeit sein? Das hat ihn umgehauen. Und diese tiefen Freude darf schon was mitbekommen. Also alles mit deinen Augen, was liebst du, was kannst du mit Danksagung genießen? Und mach das mal ganz bewusst, nicht nur wahrnehmen. Ach, ist schön. Und dieses C.S. Lewis sagt auch, das, was die menschliche Seele am tiefsten berührt, ist Schönheit und Schmerz. Das hat was, gell? Und diesen Gedanken nimmt John Eldredge auch und sagt deshalb, sorgt Gott immer auch für einen Ausgleich. Ja, wenn du viel Schmerz hast, brauchst du auch viel Schönheit, die genießen kannst. Mit Danksagung, also Gott mit einbeziehen. Liebe Freunde, diese Kleinigkeit hat bei manchen Christen schon grundlegend im Leben was geändert. So eine Kleinigkeit. Mit Danksagung genießen lernen als Akt der gottgewollten Selbstliebe. Ihr könnt weitermachen. Was für Sinnesorgane gibt es noch? Gehör, akustische Eindrücke. Wisst ihr, da kann man auch genießen. Freunde, es gibt Musik, die kannst du einstellen, um einen Schmerz nicht mehr zu spüren. Ein Genuss ist das eigentlich nicht, aber eine Abtötung schon. Und deshalb tut's gut, wenn du gar nichts mehr spürst. Ein junger Mann, der gläubig wurde, sagte, Walter, ich komme da nicht weg von so einer Techno-Musik. Und ich bin mit ihm dann, um ihm da zu helfen, mal in einen Techno-Tempel gegangen. Ja, ich musste meine Bauchmuskeln anspannen, also die sind auch vorhanden unter der Fettschicht. Weil das hätte schon weh getan. Diese Bässe, uff. Da dachte ich, Mensch, da spürst du keine Scham, keine Angst, keinen Schmerz mehr. Ja, so eine Nacht lang. Da ist alles wunderbar, wie bei ihrer Droge abgetötet. Ja, ich möchte jetzt keine Musikdiskussion. Aber du kannst auch akustische Eindrücke mit Danksagung genießen. Ist das schön. Und wieder Gott mit einbeziehen. Dass du sowas geschaffen hast, so Melodienfolge wie die Humoreske von Dvořák, die kann man genießen. Wunderbar, Gott. Das Zwitschern der Vögel morgens. Manche regen sich auf, ja. Und dann sagen, oh, was, also ist das was Schönes. Gibt viele akustische Reize, die ich mit Danksagung genießen kann. Mit meiner Nase, Geruchssinn. Lavendelgeruch habe ich besonders gern. Karlsruhe im Stadtgarten gibt es auch einen Rosengarten, eine gewisse Jahreszeit. Das ist die ganze Luft voller Rosenduft. Mit Danksagung genießen tut der Seele gut und führt das Herz zur Anbetung. Wir haben auch einen Geschmackssinn. Da gibt es auch Dinge, die mit Danksagung genießen kann, schon interessanterweise. Ich muss gerade dran denken, es gibt Menschen, die können ein Glas Wein mit Danksagung genießen. Danke, Schöpfer, dass du sowas Edles hast wachsen lassen. Und tatsächlich Wenn du eine ganze Flasche Wein trinkst in kurzer Zeit, darfst du nicht mit Danksagung genossen. Versteht ihr, da geht es nicht um Gesetz und Vorschriften, sondern mit Danksagung genießen schützt dich vor Missbrauch. Dein Herz wird zur Anbetung geführt. Hände, Haut, Tastsinn. Manche können eine Massage mit Danksagung genießen. Oder der Wilhelma in Stuttgart soll durch ein Blütenmeer mal mit der Hand rüberfahren. Also wenn der Aufseher nicht gerade schaut, ja. Das tut so gut. Das Streichen über den Nüstern eines Pferdes. Und da kommst du zur Erkenntnis, ach Gott, ich bin so voller Zärtlichkeit. Gott, du bist wunderbar, ich bin so begeistert von dir. Das Herz wird zur Anbetung geführt. Es gibt etwas bei der ganzheitlichen Verletzungsarbeit, das nennt man in der Fachsprache kontrastierende Emotionsarabesken. Das Gegenteil davon, ich werde es dort erklären, die harmonisierte Emotionsarabesken heißt, eine Arabeske ist so eine kleine Malerei, oder wir kennen es vom Ballett als kleiner Tanz oder kleines Musikstück, das deiner Seele gut tut, eine Emotionsarabeske. Und das kannst du auch mal probieren, dass du dich ins Alleinsein zurückziehst. Das kann auch im Zimmer sein, wenn es draußen gerade regnet und schlechtes Wetter ist und dir es eigentlich stinkt, weil es so schlechtes Wetter ist. Dann setz dich mal hin oder leg dich ins Bett und überlege, wo möchte ich jetzt gern sein? Auf eine Bergwiese, ich weiß nicht, was deine Lieblingsorte sind, oder am Strand, am Meer. Und jetzt geh mal all deine Sinnesorgane durch und nimm das wahr. Was sehe ich? Also die Augen schließen. Und du benutzt dabei etwas, was Gott dem Menschen gegeben hat, nämlich Fantasie. Ja, das ist was Einzigartiges, was der Mensch haben darf, Fantasie. Und die Fantasie benutzt, um dir vorzustellen, was würde ich da sehen? Und dann, was würde ich hören? Das Zirpen von Grillen, was würde ich riechen? Frisch gemähtes Gras, Heu. Und versuchen, das 20 Sekunden festzuhalten. Was würde ich fühlen? Wind auf meiner Haut oder salzige Meeresluft oder was auch immer. So geh deine Sinnesorgane durch und du wirst eines merken, das tut deiner Seele gut. Das Geheimnis ist, unsere Emotionen können nicht denken. Und wenn du dir das in der Fantasie vorstellst, dann wissen deine Gefühle nicht, ob das jetzt Realität ist oder nur deine Fantasie entsprungen. Ja? Das weiß man nicht. Wenn deine Petra am Sonntagabend im Fernsehen Rosemarie Pichler anschaut oder Pilcher oder wie sie heißt, natürlich nur wegen den schönen Landschaften, und es kommt so ein Happy End in der Liebesszene und es kullern die Tränen, man kann mir nicht sagen zu den Gefühlen, das ist nur gespielt. Ja, die gehen da mit. Wenn du auch jemanden einen Actionfilm anschaut, ja, und mitfiebert und mitboxen will, dann kann seine Frau nicht sagen, du, das ist doch nur gespielt. Nee, die Gefühle gehen da mit. Und so die Emotionsarabesken, das heißt, ich gebe meinen Gefühlen etwas Gutes und setze meine Fantasie, dieses wunderbare Instrument von Gott geschaffen, das ich zum Guten wie zum Bösen einsetzen kann. Ich kann meine Fantasie auch zum Bösen einsetzen. Aber ich kann sie auch zum Guten einsetzen. Und deshalb ist Fantasie nicht grundsätzlich schlecht, an sich neutral. Es ist immer die Frage, wie setze ich sie ein? Und durch Arabesken kann ich sie zum Guten einsetzen, auch für meine Seele.
Ja, das war soweit der Vortrag von Walter Nitsche heute mit dem Thema von der gottgewollten Selbstliebe zur Nächstenliebe, sich selbst lieben lernen. Ein Thema, was offensichtlich etwas vernachlässigt wird, ein Thema, was offensichtlich auch sehr wichtig ist. Deshalb wollen wir das heute auch hier jetzt noch in einer weiteren halben Stunde mit Ihnen ins Gespräch gehen, wenn Sie Fragen haben. Ja, wie steht es mit meiner Selbstliebe oder warum lande ich oder erleide ich oft vielleicht auch Schiffbruch mit meiner Nächstenliebe? Dann können Sie uns gerne jetzt hier anrufen unter der Hörernummer der 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte zuerst die 0049 und lassen die erste 0 weg. Es geht dann weiter mit der Rufnummer der 895-17-008-008. Wir senden hier bei Radio Horeb den vierten Teil jetzt geradeaus von dem Basiskurs zum ganzheitlich seelsorgerlichen Begleiter, entwickelt von Walter Nitsche. Er ist auch Ausbildungsleiter der Arbeitsgemeinschaft seelsorgerlicher Berater und da geht es eben auch darum, ganz zu werden im Sinne Gottes, ein ganzer Mensch zu sein, sich selber anzunehmen, das zu werden, was Gott in mich hineingelegt hat. Und Walter Nitsche ist seit über 30 Jahren tätig, auch als Ehe- und Persönlichkeitsberater mit Seminarangeboten, auch für Singles, mit Büchern, die Sie geschrieben haben. Ja, Sie können uns jetzt eben zu diesem Thema hier, zur Selbstliebe, zur Nächstenliebe anrufen. Gleich nach der Musik geht es in der Lebenshilfe hier weiter. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Anjuta Engert und Sie haben gerade den Vortrag von Walter Nitsche gehört mit dem Thema von der gottgewollten Selbstliebe zur Nächstenliebe. Sich selbst lieben lernen. Wie geht das? Und darüber wollen wir mit Ihnen jetzt auch ins Gespräch kommen. Sie können uns direkt erreichen unter der Hörernummer unter der 089517008008. Herr Nitsche, Sie sind Ausbildungsleiter der Arbeitsgemeinschaft seelsorgerlicher Berater. Sie bieten diesen Basiskurs zur ganzheitlichen seelsorgerlichen, als zum ganzheitlich seelsorgerlichen Begleiter, auch als Kompaktseminar oder auch als DVD-Version an. Heute sind wir hier, haben wir die Möglichkeit, hier das mit Ihnen am Radio zu machen. Und es geht Ihnen in der ganzheitlichen Seelsorge eben auch darum, dass jeder Mensch die Schätze in sich entdeckt, die Gott in ihn hineingelegt hat, dass jeder Mensch von diesem unvergleichlichen Wert, den er bekommen hat, sich das bewusst macht und den auch lebt. Sie haben eingangs gesagt, wir leiden heute unter fehlender Selbstliebe. Das bestätigen auch Studien, unter einem mangelnden Selbstwertgefühl. Was passiert denn, wenn man als Christ das so selbstverständlich als gegeben ansieht, also dass die Selbstliebe ja ohnehin immer da sei und das eben einfach übergeht und bei der Nächstenliebe in diesem Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, eben das Erste vernachlässigt und gleich so in die Vollen geht, was die Nächstenliebe anbelangt?
Ja, also zuerst müsste ich doch mal festhalten, vielleicht gerade noch, dass wir den Zusammenhang bekommen, das sind ja nur Ausschnitte aus der Gesamtschulung für ganzheitliche Seelsorge. Ich kann mir vorstellen, dass wenn etliche Hörer das so vernehmen, die Selbstliebe kommt zu kurz, dann gräulen sich ihnen schon die Fußnägel. Ich muss so sagen, die Selbstliebe kommt zu kurz. Was da ist, ist die Ich-Sucht. Was da ist, ist der Egoismus. Was da ist, ist Egozentrik, dass manche sich wirklich nur um sich selbst drehen und daraus ergibt sich dieses Streben nach einer falschen Selbstverwirklichung und dem setzt Jesus einen Riegel vor. Und wenn er sagt, verleugnet euch, dann meint er nicht das, was Gott in uns hineingelegt hat, sondern eben die falschen Bedürfnisse. Und das wird eben so verwechselt, dass Christen jetzt selbst Angst haben vor Selbstliebe, damit sie nicht Egoisten werden. Sie haben Angst vor Selbstliebe, damit sie nicht ichsüchtig werden. Dabei ist genau das umgekehrt. Wenn ich mich in gottgewollter Weise selbst lieben lerne, dann werde ich ja fähig, Egoismus und Ichsucht zu überwinden. Dann kann ich ja überfließen. Und ich glaube, deutlich wird's, wenn wir noch eine Stufe höher gehen, bei der Liebe zu Gott ist genauso. Wie kann ich mich selbst lieben, wenn ich nicht die Liebe Gottes erfahre? Und wenn ich die Liebe Gottes nicht erfahre, dann ist echte, gesunde Selbstliebe auch nicht möglich. Also ich glaube, bei dieser Parallele wird dann schon klar, worum es geht. Ich muss die Liebe Gottes erfahren. Ich muss Gemeinschaft mit Gott pflegen. Diese Liebesbeziehung mit ihm intensivieren. Dann fühle ich mich angenommen, dann fühle ich mich geliebt. Und auf dieser Grundlage heraus kann ich jetzt zu einer gesunden Selbstliebe kommen. Einfach das zusammen mit ihm. Das, glaube ich, ist auch im Vortrag klar hervorgekommen. dieses mit Danksagung zusammen mit ihm genießen, das, was er für uns hat, und so unsere Seele auch zu nähren. Und aus dem heraus wiederum kommt die echte, gesunde Nächstenliebe, die ich nicht brauche, um meine Minderwertigkeitsgefühle zu kompensieren, die ich auch nicht brauche, um meine religiöse Minderwertigkeit zu kompensieren, sondern die souverän ist, die authentisch ist, die letztlich dann auch am effektivsten ist.
Ja, also wir wollen natürlich hier nicht den Leuten vor den Kopf stoßen, die, wie Sie sagen, sich vielleicht beim Zuhören die Fußnägel hochbiegen, weil sie meinen, um Gottes Willen, die Ich-Sucht, wie Sie sagen, die ist ja schon vorhanden, der Egoismus auch. Da muss man natürlich sicher unterscheiden, auch in welche Gesellschaftsschichten man sich begibt oder nicht einmal das, es ist sicher immer so vorhanden. Aber wichtig ist ja heute eben, diese Selbstliebe überhaupt erstmal zu verstehen. Sie sagen ja, also sich selbst lieben, haben Sie gesagt, definiert. Lieben heißt eben die wahren Bedürfnisse, die Gott mir ins Herz gelegt hat, also meines Herzens zu erforschen und zu stillen suchen. So einfach wie das manchmal vielleicht daherkommt, das Christentum mit dem Gebot der Liebe, so einfach ist es dann offensichtlich nicht, weil sich da zwischendrin auf dieser Gratwanderung einfach auch mal, man kann leicht mal daneben treten und abstürzen. Und so ist es ja auch bei den wahren Bedürfnissen meines Herzens, die zu erforschen und zu stillen suchen. Und es geht eben nicht um meine Bedürfnisse, also oder die ich vielleicht meine, die zu haben. Da gibt es auch viele fehlgeleitete Bedürfnisse, sagen Sie. Wie lernt man das denn, das eine von dem anderen zu unterscheiden?
Ich denke, das geht nur in der Praxis, wenn ich, Entschuldigung, ich muss mich ab und zu räuspern, ich habe so eine Erkältungskrankheit bekommen.
Da sitzen wir heute alle in einem Boot.
Okay. Das ist ja dieser Entwicklungsprozess, würde ich sagen, wenn wir das Alleinsein suchen, um dann tatsächlich dann auch mit Gott zu sprechen, mit der eigenen Seele zu sprechen, dann bekomme ich das gesunde Empfinden, was sind wahre oder was sind fehlgeleitete Bedürfnisse. Andere drücken es so aus, es gibt gar keine unwahren Bedürfnisse, sondern es gibt nur die falsche Befriedigung von wahren, echten Bedürfnissen. Aber es kommt ja aufs Gleiche raus. Manchmal denken wir, das muss ich haben und das strebe ich an. Dabei entspricht es gar nicht dem wahren Bedürfnis, das mir Gott ins Herz gelegt hat. Oftmals sind es Aktionen, nur um irgendwelchen Schmerz nicht mehr spüren zu müssen. Da kommen sehr viele Bedürfnisse an uns heran. Dieses Ganze von außen sich nähren. Ich strebe an, dass Leute so mit mir umgehen, wie ich mir das wünsche. Ich strebe eben an, Aktionen, um einen inneren Schmerz nicht mehr spüren zu müssen. Das sind alles Bedürfnisse, die an sich unwahre Bedürfnisse sind. Die wahren Bedürfnisse, das Bedürfnis nach Sicherheit mit Gott, Bedürfnis nach Geborgenheit, nach Wert, nach Angenommensein, nach Liebe. Das sind wahre Bedürfnisse, nur die kann man falsch stillen. Und nur wenn ich mir Zeit nehme, um diese Liebesbeziehung zu der eigenen Seele und zu Jesus Christus pflege, werde ich auch in diese Unterscheidung hineinkommen. Und wenn ich einfach, was weiß ich, den ganzen, wenn ich Freizeit habe, nur die Flimmerkiste anhabe, oder irgendwelche mehr oder weniger effektiven Aktionen mache, werde ich ja gar nicht in diese Zwiesprache hineinkommen. Dieses, wie man ja auch das schon geklärt haben von der Bibel her, was das Griechische als Holokleros bezeichnet, dieses Ganzsein, in dem mein Bewusstsein liebevolle Beziehung hat zu Jesus Christus und zu meiner eigenen Seele.
Also wichtig, Sie unterstreichen sich eben diese Zeit zu nehmen, überhaupt für die Pflege der Liebesbeziehung zu Gott, auch zu meiner eigenen Seele, um eine Klarheit auch da zu bekommen.
Ja.
Jetzt hat uns aus Herzogenaurach erreicht der Herr Netter. Ihn darf ich jetzt herzlich begrüßen hier in der Sendung.
Ja, hier in der Regelskirt, Herr Nietzsche, grüß Gott.
Ja, Herr Netter.
Ich glaube, wir hatten vor ein paar Wochen, nicht so lange her, ich weiß nicht, ob Sie es waren oder jemand anders, auch schon mal gesprochen mit dem Problem der ganzheitlichen Liebe, sage ich jetzt einmal, wo mir dann immer ins Gedächtnis kommt, wie Paulus schreibt, Fleisch und Geist sind Gegner und der Geist muss herrschen über das Fleisch.
Ja.
Und dann nochmal, also das ist die Problematik. Und dann jetzt aber die also dann auch das mit der Liebe und mit der Nächstenliebe und mit der Selbstliebe. Ich habe manchmal das Gefühl, dass man heute sagt, ich muss mich zuerst selbst lieben, damit ich den Nächsten richtig lieben kann. Mhm. Das hat Christus aber nicht gesagt. Christus hat gesagt, du sollst Gott über alles lieben. Mhm. Zuerst also Gott lieben und aus dieser Gottesliebe heraus lerne ich die richtige Selbstliebe. Also Gott liebt mich und ich muss diese Gottesliebe erwidern. Und aus dieser Liebe zu Gott heraus lerne ich die richtige Selbstliebe.
Das ist ja das, was ich eben sagte. Ja.
Aber ich habe das Gefühl, Sie sagen so, Christus sagt, liebe Gott über alles, deinen Nächsten wie dich selbst. Sie sagen, liebe Gott über alles, liebe dich selbst und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das hat Christus so nicht gesagt. Und ich glaube, das ist ein anderer Zungenschlag. Und da könnte ich mir vorstellen, dass eben dann viele den Grat, den sie hervorheben zwar, verbal, zwischen Egoismus und zwischen Selbstliebe in Richtung Egoismus überschreiten. Das ist meiner Meinung nach die große Gefahr bei der Aussage, die Sie tätigen.
Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, was Sie meinen, was ich gesagt habe. Um Missverständnisse zu verbreiten, lassen Sie mich das kurz wiederholen, um Missverständnisse zu begleiten. Ich sagte, zuerst kommt die Liebe zu Gott. Und wenn ich mich von Gott, wenn ich die Liebe Gottes nicht selbst erlebe, mich fühlen lasse, dann kann ich auch das mit der Selbstliebe und Nächstenliebe vergessen. Also eigentlich das, was ich Sie sagen oder wie ich Sie verstanden habe.
So habe ich hier den Vortrag, den Sie haben gesagt, Gott liebt mich, aber Sie haben das von der Liebe des Menschen zu Gott, das haben Sie nicht so klar gesagt.
Gut, ich habe gesagt, das ist nur ein Ausschnitt, wissen Sie.
Ja, das ist eben das Problem von einem Ausschnitt, wissen Sie, was ich meine?
Ja klar, natürlich.
Und
ja.
Deswegen kommt jetzt meine Frage in der Art und deswegen ist es ja gut, dass man miteinander spricht.
Ja eben, also das ist ganz klar. Erst die Beziehung zu Gott, die Gottesliebe, und das führt zu gesunder Selbstliebe.
Ja.
Ich glaube sogar, das war am letzten Mal, wo ich das Beispiel dann vom Glas genommen habe, und wenn ich da von Gottes Liebe erfüllt bin und mich selbst lieben kann, dann kann das Glas überfließen zu einer echten Nächstenliebe, und dann komme ich nicht in Burnout.
Ja. Das voll und ganz, ja. Aber ich sage ja, ich habe oft die Gefahr, dass man sagt, man muss zuerst sich selbst lieben, die Selbstliebe gar nicht näher definiert. Sie machen das ja sauber, so wie ich jetzt das ja aus dem Gespräch mitgebe. Aber ich denke so, und damit wird dann quasi der Grad zwischen Selbstliebe und Egoismus, die Grenze nicht mehr erkannt und man kommt leicht in den Egoismus rein. Ich muss zuerst mich selbst lieben. Wenn ich mich selbst nicht liebe, dann brauche ich den anderen nicht lieben, dann kann ich ihn nicht lieben.
Ja, das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so, dass das sehr gefährlich ist.
Ich sehe die große Gefahr so. Es ist ja heute so, Menschen, die heute unzufrieden sind, die sich selbst hassen. Warum hassen die sich teilweise? Warum mögen sie sich nicht? Warum können sie sich nicht leiden? Sie haben sich, sage ich mal, zuerst zu sehr selbst geliebt. Sie wollten das, Karriere, Geld, Macht und wer weiß, was alles erreichen, haben das nicht erreicht und jetzt sind sie enttäuscht und hassen sich selber. Das heißt, aus einer falschen Selbstliebe, aus einem Egoismus heraus, sind sie zum Selbsthass gekommen.
Das ist richtig, absolut richtig, ja. Ja. Und da legt die ganzheitliche Seelsorge ganz großen Wert darauf, diese falsche Bedürfnisbefriedigung zu entlarven, weil was Sie jetzt ideal aufgezählt haben, das sind alles falsche Bedürfnisbefriedigungen. Ja, das sind unwahre. Um zu den wahren Bedürfnissen zu kommen, die Gott selbst uns ins Herz gelegt hat, nach seiner Bestimmung zu leben. Und das gibt dann Erfüllung und das ist echte Selbstliebe.
Herr Netter, danke, dass Sie angerufen haben, dass Sie auf diesen Unterschied hingewiesen haben oder dass es einfach Ihnen ein Anliegen war oder ist, das auch klarzustellen.
Ja.
Vielleicht kann Herr Nitsche auch noch kurz darauf eingehen. Sie haben anfangs gesagt, von dieser Dualität, die sich dann im Denken auch eingeschlichen hat, bei Paulus zwischen Geist und Fleisch. Vielleicht können Sie, Herr Nitsche, das biblisch noch einmal klären.
Entschuldigung, war die Frage jetzt an Herrn Natter?
Nee, an Sie, Herr Nitsche.
Ach so.
Ja, dass es oft falsch verstanden wird, biblisch auch, was mit Fleisch gemeint ist.
Ja, da habe ich dann auch nicht recht verstanden, was er damit ausdrücken will. Nur, natürlich steht das dort und da bin ich auch überzeugt. Ich glaube, Geist ist klar, das ist der Geist, der vom Heiligen Geist bewegt ist, den rechten Weg zu gehen, auch der gesunden Gottes, Selbst- und Nächstenliebe. Und Fleisch heißt auf Griechisch Sarx. Und der Sarx ist dieses Prinzip in uns, da werden wir auf eine spätere Sendung mal noch eingehen, das dem Willen Gottes widerstrebt. Also deshalb Geist und Sarx widerstreben einander. Und alle falsche Bedürfnisbefriedigung, das ist im Sarx angelegt. Und deshalb sollte ich das Sarx verleugnen, um an die wahren Bedürfnisse zu kommen, die ins Herz gelegt wurden. Deshalb heißt dann auch in Galater 5, wandelt im Geist, also geht nach dem Heiligen Geist, diesen richtigen Weg der Liebe, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Sarxes nicht vollbringen. Das heißt, sie sind da, aber ich muss sie nicht vollbringen.
Prima, ja. Und was dennoch kein Widerspruch ist, dazu, wie Sie herausgestellt haben, eben mit Danksagung genießen zu lernen und das als Akt der Gottgewollten Selbstliebe zu vollziehen. Also all das genießen, was Gott geschaffen hat, weil es einfach erst einmal gut ist und das mit dem, oder ja, als Gott in den Dank mit einzubeziehen. Ja, ich denke, das ist oft wahrscheinlich für viele Menschen oder vielleicht auch für viele bewusste Christen, dass sie denken, oh, darf ich was genießen? Das ist eben die Kehrseite der Medaille, die dann vielleicht auf der anderen Seite wieder zu kurz kommt. Aber wie gesagt, es ist ja auch eine Gratwanderung. Vielen Dank, Herr Netter. Alles Gute Ihnen nach Herzogenaurach. Und jetzt machen wir einen Schwenk in den Norden, nach Hamburg. Da wartet Frau Döscher am Telefon. Ich begrüße Sie herzlich.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, was Sie sagten, Herr Nietzsche, das kann ich alles ganz gut zurzeit nachempfinden und nachvollziehen, weil ich bin gerade auf dem Wege zu erkennen, wo ich halt dann Schmerzen kompensiere mit irgendwelchen Tätigkeiten oder auch um zu erfahren, mich gut zu fühlen, für Menschen was zu tun und dass sie eben auch dann bitte nett sein sollen und so. Also ich habe jetzt mich erstmal von diesen ganzen Dingen zurückgezogen. Das heißt, ich höre auf Gott, was er mir schenkt und hoffe, dass ich dadurch dann eben auch mehr diese wahren Bedürfnisse erkenne in mir und dass sie irgendwie auch klarer werden. Ja, und in dieser Phase bin ich jetzt und es klingelt dann auch kaum so hier das Telefon, aber das halte ich aus und mache die Freude mir, dass ich auf Gott vertraue. Und ich habe mir ein Glas hier hingestellt, in dem ich immer, wenn ich merke, es geht mir gut oder ich habe mich zu freuen über etwas, dann schmeiße ich da was rein. So zwei oder drei Dinge. Und das baut mich dann auch auf. Aber die negativen Selbstgedanken, die kommen natürlich auch noch hoch.
Ja, das ist klar, das ist auch normal. Aber schauen Sie gerade hier, Sie sind auf so super Weg, Sie sind auf so einem guten Weg. Ja, Sie beginnen ja da auch wirklich mit Danksagung zu genießen. Und das gehörte auch zum Wandel im Geist. Das, was Gott uns geschenkt hat, wie Eldritch mal sagte, unser himmlischer Liebhaber, der schenkt uns was an Schöpfung, an Schönheit. Und wenn wir das genießen und ihn einbeziehen, das gehört auch zum Wandel im Geist. Und das vertreibt auch viele negative Gedanken und wird ihr Gefäß mit den positiven Dingen immer mehr füllen. Ja?
Ja.
Das ist eine sehr schöne Idee, wie sie das dann praktisch auch machen. Ja,
ja, und ich freue mich an diesen einfachen Dingen, die ich zurzeit mache, sei es abwaschen oder sauber machen oder sonst irgendwas. Aber ich halte mich fern, eben wenn ich so Gedanken habe, ich müsste jetzt was tun, um Liebe zu bekommen. So, also da bin ich zurzeit ganz sehr mit beschäftigt und dieser Vortrag heute hat mich dann auch wieder bestärkt, dass ich auf dem richtigen Weg bin und was Sie ja sagten dann auch.
Schön.
Ja.
Frau Töscher, vielen Dank für Ihre Anmerkung. Alles Gute nach Hamburg. Vielleicht von mir noch die Anmerkung. Herr Nietzsche hat am Anfang ja auch unterschieden zwischen dieser bedürftigen Nächstenliebe und der souveränen Nächstenliebe, aber ja, ist es nicht so? Manchmal kommt das vor im Christentum, dass man wie eine Leiter Stufe für Stufe erklimmt, aber Wachstum läuft ja nicht immer so linear und nach oben. Bedürftige Nächstenliebe ist ja auch ein Teil des normalen menschlichen Lebens. Die darf ja auch sein, oder?
Es ist auf jeden Fall so, dass alles, was Wachstum bedeutet, ist wie auch mit den Ähren ist auf dem Felde, da gibt es so Verknotungen und da bleibt es stehen. Das ist aber wichtig, damit wir stabiler werden. Also Wachstum ist sicher nicht so ein Schuss nach oben. Und vor allen Dingen, da denke ich immer in die ersten Benediktiner, Mönche, Regeln. Da wurde Demut, lateinisch Humilitas, so definiert. Demütig ist ein Mensch, wenn er mit beiden Beinen auf dem Boden steht und bleibt. Also im Wort Demut, lateinisch Humilitas, steckt das Wort Humus drin. Also im Humus zu stehen, auch ganz Mensch zu sein und sich nicht mit dem Ideal identifizieren. Ja? Ideal wäre nur souveräne Gottesliebe und Nächstenliebe und Selbstliebe. Das ist das Ideal. Das sind die Sterne, denen wir folgen können, wie die Seeleute früher. Sie haben die Sterne nie erreicht, aber sie haben dadurch den richtigen Weg gefunden. Und die Weisen aus dem Morgenland, die sind auch im Stern von Bethlehem gefolgt, haben den Stern nie erreicht, aber sie haben das Kind in der Krippe gefunden. Und so geht's uns ja. Wir müssen wissen, was wir anvisieren, aber dürfen dankbar sein, dass Gott mich annimmt, so wie ich bin, nämlich als Mensch mit beiden Beinen im Humus, mit beiden Beinen auf dem Boden stehen und nicht 3 Meter darüber zu schweben. Ja,
ja, genau.
Das geht mit Zerrissenheit, ja, die ungesund ist.
Mhm. Dazu sind diese beiden Beine und der Boden auch da.
Ja, genau.
Jetzt hat uns aus Bonn Pater Ludwig Brunner erreicht. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag.
Guten Tag,
Pater Brunner. Hier ist Ludwig Brunner, ich bin Rheinbach bei Bonn. Und ich habe hier etwas, ich wollte jetzt dieses mit Liebe, habe ich was zu tun mit der Homo-Ehe und so weiter und gleichgeschlechtliche Partner und so weiter. Jetzt kann ich das mal schnell vorlesen, was ich hier habe, was die katholische Kirche sagt, was wichtig ist im Streit bei der Homo-Ehe und Sexuellen, was das alles zusammenkommt. Weil ich ja sage, Liebe hat mit Sex überhaupt nichts zu tun, weil das ja göttlich ist. Und das ist wichtig. Jetzt kann ich mal schnell vorlesen, das wollte ich jetzt schnell gebrauchen. Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern ist kirchenrechtlich unmöglich. Die Frage, ob Homo-Männer die Priesterweihe empfangen dürfen, ist wohl zu bejahen, da es sich bei Homo weder um eine psychische Erkrankung handelt, die irregular machen würde, nach Kanon 1041 Nummer 1, noch um einen Umstand, der die allen Weihekandidaten gebotene sexuelle Enthaltsamkeit voraussetzt. Anlass zu zweifeln an der Untadeligkeit und Charakterstärke des Bewerbers gäbe Kanon 1029 auch die Nützlichkeit eines Kandidaten für den Dienst der Kirche. Und dann Kanon 1025 dürfte von dessen Homo weitgehend unabhängig sein. So dass da wichtig ist, dass ich bin ja lange in Südafrika gewesen und dass wir jetzt bei diesem Streit was die Deutschen jetzt hier haben, das sind also ganz unmöglich, weil Liebe hat mit Sex nichts zu tun, weil Liebe ist göttlich und weil Gott uns so gemacht hat, dass wir ihn lieben können, lebt er in uns selbst. Das ist also meine Zufügung noch dabei, was zu dem ganzen Thema, was Liebe angeht, damit man mal endlich weiß, was Liebe ist und dass es nichts mit Sex zu tun hat.
Ja, aber Herr Pater Brunner, was ist jetzt die Frage hier heute zu diesem Thema, wo wir darüber reden, wie kommen wir zu der gottgewollten Nächstenliebe über die gottgewollte Selbstliebe? Vielleicht, wenn Sie das kurz in eine Frage noch formulieren.
Deswegen sage ich, also meine Sache ist, dass das, was ich dann sage, dass Liebe hat mit Sex nichts zu tun. Die ganze Liebe hängt damit zusammen, weil also von den Griechen, die haben ja dann Gott draus gemacht aus diesem Liebesempfinden und Sex und haben dann Gott gemacht. Und das ist ja verkehrt, das stimmt ja gar nicht. Und deswegen sage ich heute, was ich dann sagen will, was ich dazu sagen, dass Liebe hat mit Logik und Sex nichts zu tun, weil das göttlich ist.
Ja, also wenn wir das jetzt auf unser Thema übertragen, wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Pater Brunner, das lehren wir auch, dass Liebe zuerst mal eine Gesinnung ist. Ja, nämlich die wahren Bedürfnisse des anderen oder auch mir selbst zu erforschen und zu stillen suchen. Wer nicht erforscht, der liebt nicht. Nur Gott muss nichts erforschen, weil er eben Gott ist und alles weiß. Und deshalb die göttliche Liebe, die nennt das Neue Testament Entschuldigung, das Neue Testament, Agapeo, das ist die vollkommene Liebe. Und die hat nur Gott. Und mit der körperlichen Liebe hat es überhaupt nichts zu tun. Da haben Sie völlig recht. Und als Jesus mit Petrus wieder die Beziehung aufrecht schaffte, dann fragte ihn ja auch, hast du mich lieb? Agapeo. Petrus antwortete, ja, ich habe dich lieb, Philio, also nur wie es ein Mensch kann. Er reagiert auf die Liebe Gottes mit dieser Freundschaftsliebe. Zum zweiten Mal fragt Jesus, hast du mich lieb, Agapeo? Petrus antwortet wieder, ich habe dich lieb, Philio. Und beim dritten Mal, da sagt Jesus dann, ja, hast du mich lieb, Philio? Also mit beiden Beinen auf dem Erden, und Petrus sagt, ja, Philio. Aber da haben Sie völlig richtig. In der Ehe kommt die Liebe, kann dann auch einen körperlichen Ausdruck finden. Aber grundsätzlich hat Sex mit Liebe nichts zu tun. Denn Jesus sagte auch, liebet eure Feinde, also sucht das Beste für die. Das ist ja ganz klar, das hat mit Sex nichts zu tun. Ja. Auch grundsätzlich, auch die Selbstliebe hat natürlich mit Sex nichts zu tun und die Nächstenliebe auch nicht. Da haben Sie völlig recht. Man muss das erstmal ganz klar sehen, was Liebe ist. Nämlich eine Gesinnung und kein Gefühl. Denn Jesus ist sicher nicht mit wunderbaren Gefühlen nach Golgatha gegangen. Ja, in Gethsemane wissen wir, was für Gefühle er hatte. Aber es war Liebe, extreme Liebe, selbstlose Liebe, sich aufopfernde Liebe. Ja, das ist allerdings richtig, Herr Pater Brunner. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Ein großes Thema mit sehr vielen Nuancen und jeder hat, glaube ich, da ein besonderes Herzensanliegen, was er auch dann zum Ausdruck bringen möchte. Ihnen alles Gute, Herr Pater Brunner. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Bodensee. Herr Deuter wartet am Telefon. Ich begrüße Sie herzlich.
Ja, ich begrüße Sie auch alle beiden. Ich habe folgende Frage. Es geht um die wahre Bedürfnisse und Ersatzbedürfnisse. Zudem habe ich folgende Frage, und zwar... Ich gehe davon aus, dass meine Wahrnehmung noch einigermaßen stimmt und ich spüre, wenn jemand bedürftig auf mich kommt oder wirklich möchte einfach Liebe teilen und in der Liebe sein. Und dann habe ich das Problem einfach, das sage ich jetzt ganz kurz, dass ich nicht erfüllte frühkindliche Bedürfnisse, die in der Familie nicht stattgefunden haben, also von der Mutter, vom Vater, und die werden hier jetzt in der Partnerschaft übertragen. Und das wäre mir einfach viel zu viel. Ich kann kein Therapeut für sie sein.
Ja.
Ich kann nicht ihr Vater sein. Ich kann nicht ihre Mutter sein. Ich kann meine Position vertreten. Und in einem winzig kleinen Rahmen, das was im Alltag so stattfindet, da kann ich dann damit umgehen. Meine Frage ist an Sie, wie gehen Sie da mit dieser Situation zum Beispiel um? Das überfordert mich jenseits, weil es ist wie ein kleines Kind und ich möchte mit keinem kleinen Kind zusammen sein, sondern ich wünsche mir eine erwachsene Frau.
Ja. Danke für die Frage. Die ist sehr gezielt. Sie haben da die richtige Wahrnehmung. Jetzt weiß ich nicht, ich glaube, nächste oder übernächste Sendung nehmen wir die Verletzungsarbe dran. Also, zu Ihrer Situation. Diese frühkindlichen Defizite sind seelsorglich gesehen frühkindliche Verletzungen. Es gibt aktive Verletzungen, wie Gewalt, Missbrauch, aber auch passive Verletzungen. Ein zu wenig an. Das haben wir in der Schule schon gehört, dass Alexander der Große so schreckliches Experiment gemacht hat. Er hat Babys versorgen lassen, mit allem, mit Nahrung, mit Pflege. Aber niemand hat ein Wort mit den Babys gesprochen. Und siehe, sie sind alle gestorben. Also diese seelischen Bedürfnisse, wenn die beim Baby nicht erfüllt werden, in frühkindlichen Zeiten eine Vernachlässigung da ist, das sind Verletzungen für die Seele. Aber passive Verletzungen. Und bei passiven Verletzungen wie bei aktiven Verletzungen gilt aus der ganzheitlichen Seelsorge heraus nur eines: ganzheitliche Verletzung, Vergebungsarbeit. Verletzungsarbeit, das heißt, also das muss man natürlich genauer erklären, aber was dieser Mensch jetzt nötig hat, diese Stachel der Defizite anschauen. Stachel rausziehen und anschauen. Dieser arme Mensch hat so viele Stacheln. Ja, und die kann man nicht kompensieren einfach. Das geht auch nicht. Ja, das ist ein Fass ohne Boden. Aber das haben Sie selbst schon gemerkt. Also, Stachel herausziehen, anschauen, was hat das mit mir gemacht? Und das ist halt die seelsorgliche Arbeit dazu nötig. Und dann gemeinsam diese Stacheln in die Wunde Jesu legen, und dann die Lügenbotschaften entlarven, denn jede Verletzung hat eine Lügenbotschaft im Rucksack.
Ja.
Verstehen Sie, wenn man als Kind vernachlässigt wird, dann glaubt das Kind, ich bin halt nicht liebenswürdig, ich bin falsch. Und das trägt dieser Mensch mit und dann möchte sie auch im Erwachsenenalter Leute haben, die sagen, nein, du bist liebenswürdig, du bist wertvoll, aber das kann ein Mensch nicht leisten. Ja?
Beide gleichzeitig und kommt eine
ungeheures
Maß an Forderung und an Erwartung an mich.
Aber das ist aus dieser Hilflosigkeit heraus, diese Defizite heraus, ja. Also seien Sie da auf jeden Fall mal barmherzig, aber leiten Sie hier zum richtigen Umgang damit. Und das heißt ganzheitliche Verletzungsarbeit. Wenn die Wunden dann geheilt werden, dann wird der Mensch souverän. Dann wird er unabhängig, dann braucht er diese Nahrung von außen nicht mehr, sondern kommt eben in dieses Überfließen hinein. Also das ist hier der Weg, aber versuchen Sie nicht, das zu stillen, das gelingt Ihnen Ihr ganzes Leben nicht. Aber sehen Sie in diesem Menschen dieses kleine, verletzte und verängstige Kind, das noch dasteht, das wirklich Defizite hat. Und da muss man ansetzen in der ganzheitlichen Seelsorge.
Ja, das
und Verletzungsarbeit, da können wir Sie vielleicht noch verweisen. In der nächsten Sendung am 17. Dezember geht es genau darum, um diese Verletzungsarbeit, Umgang mit seelischen Wunden und Verletzungen. Vielleicht mögen Sie sich das notieren. 17.12. oder auch dann im Podcast anzuhören, ja, dass Sie da eine Hilfe zur Seite haben.
Ja, da können wir etwas konkreter werden. Gell?
Vielen Dank, Herr Deuter. Ihnen alles Gute.
Danke,
auf Wiederhören. Eine ganz konkrete Anfrage habe ich hier noch reinbekommen, die gebe ich einfach so weiter. Da möchte jemand wissen, ob man sich sexuell seiner Frau entziehen darf, weil man meint, man würde ihr helfen, geistig zu wachsen, Herr Nitsche.
Ach, auf sowas kann man keine pauschale Antwort geben, weil die Antwort ist immer falsch.
Ich denke auch, ja.
Warum meint dieser Mensch, dass das fürs geistliche Wachstum gut ist? Wie ist da die Beziehung überhaupt? Wo sind hier auch tiefe Defizite? Also in der ganzheitlichen Seelsorge wird man nie so oberflächlich und pauschal antworten, sondern immer erstmal erforschen, was liegt solch einer Frage zugrunde? Und das mache ich hiermit auch. Also ich gebe da sicher keine Antwort, sondern was liegt dieser Frage zugrunde? Ich spüre da einfach eine Disharmonie. Und die Ursachen für diese Disharmonie, die wird mich dann interessieren. Ja, und die muss man klären.
Gut, so können wir das, glaube ich, ganz gut stehen lassen. Aus Radolfzell hat sich noch ein Hörer gemeldet, Herr Altenburger. Ich darf ihn hier begrüßen.
Ja, grüß Gott, Herr Eichert, grüß Gott, Herr Nitsche.
Grüß Gott,
ich schließe mich kurz an den Vorredner, Herr Deuter, und zwar eben diese passiven Verletzungen, wenn ein Kind einfach, ich denke, es ist Gottes Wille, sage ich jetzt mal, dass ein Mensch Liebe erfährt, geliebt
richtig.
Wird, wenn es da so frühkindliche passive Verletzungen da sind, dann ist das ja ein Ringen im Leben. Solche Menschen, ich schließe also Lebensphasen in meinem zurückliegenden Leben auch ein, die verbiegen sich und verbeugen sich und um ein bisschen Liebe zu bekommen. Ich sag mal, das ist fast schon wie Prostitution, was die alles Menschen dann machen, um diese Liebe zu erfahren.
Ja.
Aber jetzt kommt die eigentliche Frage. Solange solche tiefen, negativen, passiven Verletzungen da sind, kann dann überhaupt, wie soll ich jetzt mal sagen, die Selbstliebe wirklich irgendwo Boden gewinnen? Das ist das eine, was ich fragen wollte.
Mhm.
Und das andere, die wahren Bedürfnisse. Ich gehe jetzt mal zurück auf die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Da wissen wir, da kommen alle Grundbedürfnisse drin vor. Hunger, Durst, Nahrung, Kleidung, Haus oder Dach über dem Kopf. Auch Sexualität und so weiter. Also ich entspringe der Nachkriegsgeneration, da ist mit dem Thema Sexualität regional sehr verschieden ausgrenzend umgegangen worden. Insofern gibt es auch da dann Prägungen, wo die Sexualität eher so verdrängt vermittelt wurde und so weiter. Aber auch das ist ja auch ein Grundbedürfnis. Aber es wird nicht viele vielen Menschen nicht geschenkt, sage ich jetzt so. Wir haben ja eine große Vereinsamung in unserer Gesellschaft. Ich selber bin ich glaube, dass ich auf einem guten Weg bin seit 1993 schon. Und das wirklich mit Gott trage und lebe, wie Situationen sein können. Und trotzdem ist es so, ich habe noch nicht die mystische Erfahrung, dass unser Heiland mich direkt in den Arm nimmt. Ich habe manchmal Phasen, wo ich das spüre, aber nicht immer. Und insofern ist ja dieses Bedürfnis, geliebt zu werden, Das ist nicht so einfach zu befriedigen. Mhm. Spürbar zu befriedigen, meine ich jetzt. Jetzt haben Sie am ganz einleitend, haben Sie gesagt, sich vorstellen, ja? Mhm. Zum Beispiel sich vorstellen, geliebt zu werden von Gott oder von Menschen. Aber ich persönlich halte das nicht für einen einfachen Weg, sich das einfach nur per Vorstellung zukommen zu lassen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich jetzt vermitteln kann, was ich meine, aber vielleicht können Sie mit dem, was ich jetzt gesagt habe, irgendwie etwas Bezug nehmen, Stellung nehmen. Und ich danke auch jetzt schon für alle Sendungen, also auch speziell für Ihre. Ja.
Mhm. Also Dankeschön, Herr Altenburger.
Ja, Dankeschön. Die zweite Frage ist etwas schwieriger, weil die Bedürfnispyramide von Maslow ist sehr von Freud beeinflusst und in der ganzheitlichen Seelsorge quasi unsere Bedürfnispyramide ist etwas anders. Also da müsste man eigentlich erstmal etwas tiefer gehen, gerade im Bereich der Sexualität. Da kommen wir auch noch im Lauf der Sendungen drauf, der Unterschied zwischen der Yada-Sexualität, also Yada, dieser hebräische Begriff für ganzheitliche Liebesexualität, und des Ego-Sex. Das ist eben ein ganz wesentlicher Unterschied, den man auch hier beachten muss, weil das wahre Bedürfnis des Menschen ist nicht hin zum Ego-Sex, sondern ist hin zur Yada-Sexualität. Aber das wird jetzt auch wieder zu weit führen, also das muss ich leider hier mal etwas stehen lassen, sondern mehr auf Ihre Frage, diese spürbare Erfahrung des in Arm genommen zu werden. So wie der Humorist Wilhelm Busch sagte, lieben und geliebt zu werden ist das größte Glück auf Erden. Ja, darauf haben Sie etwas abgezielt. Der Oxford-Professor C.S. Lewis, der gläubig wurde, der redet davon, ich habe ein Problem mit Gott. Er hat keine Haut. Dachte ich, ja, habe ich auch. Also diese Erfahrung, wenn Jesus Christus morgens neben unserem Bett stehen würde und würde sagen, steh mal auf, ich drück dich mal ganz fest, ich umarme dich und gib dir die Bestätigung, dass ich den ganzen Tag bei dir bin, das wird jedem von uns gut tun. Aber das ist nicht so in der Praxis. Und deshalb sagt C.S. Lewis, deshalb ist es die Grundberufung eines jeden Christen, in dieser dunklen Welt Gottes Haut zu sein. Sie begegnen Menschen, die sie umarmen mit echter, authentischer Liebe. Und Liebe heißt da jetzt wirklich nicht erotisches Empfinden, sondern Interesse, Interesse an ihrer Seele. Lieben heißt, die wahren Bedürfnisse zu erforschen und zu stillen zu suchen. Lieben heißt, das Beste für sie zu wollen. Also es mündet schon, wir sind auf Beziehung angelegen, deshalb mündet es auch in zwischenmenschliche Beziehungserfahren hinein. Und mit Gott, das braucht ja kein mystisches Erleben zu sein. Wenn ich eine Stunde im Wald spazieren gehe und mit Gott rede, mit meiner Seele rede, da kommt keine sinnliche Erfahrung, aber doch einen tiefen Frieden, da kommen Gedanken, da kommt eine Geborgenheit, ein Frieden, so wie es die Bibel sagt, der höher ist als alle Vernunft. Das ist auch Gottes Erfahrung.
Ich muss jetzt ein bisschen hier auf die Zeit
schauen. Oh ja, schauen Sie auf die Zeit, Frau Engert.
Vielleicht noch einen ganz kurzen Satz zum Abschluss, der Ihnen noch so auf der Zunge
liegt.
Die
erste Frage habe ich wieder vergessen, aber die war ideal. Wissen Sie die?
Nein, die weiß ich jetzt auch nicht mehr.
Auch nicht mehr. Tut mir leid, da hätte ich gerne Antwort drauf gehen, weil die war glasklar. Sorry, ich habe mich verzettelt.
Also, kein Problem. Es ist wichtig, glaube ich, was wir hier festhalten können, ist einfach, dass diese Liebe zu Gott, die geht immer über den Menschen. Ja, das ist vielleicht auch schon mal ganz wichtig, dass wir das hier nochmal festhalten. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Nitsche, für die Sendung heute mit dem Thema sich selbst lieben, lernen. Und da möchte ich allen mit heute auf den Weg geben, ja, das, was Gott geschaffen ist, das dürfen wir genießen. Und wenn wir mit Gott hineinbeziehen, dann wird es richtig gut. Und so können wir mit allen unseren Sinnen, die uns geschenkt sind, auch all die schönen Dinge, die Gott uns jeden Tag auch an die Seite stellt, genießen. Und uns da auch lernen, uns selber lieben zu lernen und dann auch unsere Bedürfnisse, unsere echten, im Zwiegespräch mit Gott kennenzulernen und auch die Bedürfnisse des anderen erforschen und zu stillen suchen. Vielen Dank Ihnen für die Sendung hier heute aus dem Basiskurs, wie gesagt, ein Ausschnitt nur aus dem Basiskurs zum ganzheitlich seelsorgerlichen Begleiter. Ja, wir haben die anderen Sendungen auch im Podcast-Angebot für Sie hineingestellt. Unter www.horeb.org im Podcast-Angebot können Sie sich da einen Überblick verschaffen. Zuerst ging es um die ganzheitliche Seelsorge, dann um das Ganzsein im göttlichen Sinne und da auch die Ursachen von seelischem Schmerz, die zu erkennen. Und ein drittes Thema war die innere Persönlichkeit. Wenn das Kindliche verletzt wird, wird es kindisch. Heute sich selbst lieben lernen. Auch diese Sendung können Sie heute in der Nachtwiederholung um 23 Uhr noch einmal hören. Und wenn Sie das nächste Mal dabei sein wollen am 17. Dezember, dann geht es um das Gespräch mit der eigenen Seele, Umgang mit seelischen Wunden und Verletzungen. Ich danke Ihnen recht herzlich. Bleiben Sie dran und machen Sie es gut. Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.